Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute kommt unsere Sendung aus Bonn. Hier lebt und arbeitet unser Gast, der vor 2 Jahren in Expertenkreisen schon einen sehr guten Ruf hatte. Aber es haben sich damals weder die Talkshows um ihn gerissen, noch wurde er im Internet mit Shitstorms überzogen. Das alles hat sich seit dem Beginn der Corona-Pandemie grundlegend geändert. Denn unser Gast ist einer der gefragtesten Virologen Deutschlands. Professor Hendrik Steeg, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Sie arbeiten jetzt schon seit geraumer Zeit im Ausnahmezustand. Das wird noch eine ganze Weile dauern, vermuten wir mal. Wie halten Sie sich fit eigentlich so im Moment?
Ja, auf der einen Seite versuche ich mich gut zu ernähren. Auf der anderen Seite gehe ich recht häufig joggen. Also ich mache CrossFit, was ja eigentlich so mit dem Körper ein bisschen Workout ist.
Auch die vielen anderen Themen, mit denen Sie sich wissenschaftlich beschäftigt haben, sind ja lebenswichtig für viele Menschen. Also die AIDS-Forschung bis hin zu vielen Tropenkrankheiten. Ist das alles liegen geblieben 2 Jahre lang?
Nein, das auf keinen Fall. Also wir haben eine Zeit lang natürlich unsere ganze Energie hinter Covid-19-Forschung gestellt. Aber da haben wir ziemlich schnell angefangen, da auch eine Balance reinzufinden, dass wir das nicht alles liegen lassen. Vor allem eben in der HIV-Forschung und natürlich die Diagnostik. Also es gibt ja noch andere Infektionen, die man haben kann.
Und trotz dieser Doppelt- und Dreifachbelastung hat er sogar auch noch die Zeit, ein Buch zu schreiben, in dem es nicht um Corona geht, allenfalls nur am Rande. Und so soll es auch in dieser Sendung laufen. Natürlich reden wir auch über Corona, aber dieser Mann hat noch viele andere interessante Aspekte. Zuerst gucken wir uns gleich mal seine Laufbahn an.
HR1, genau meins.
Hendrik Streeck stammt aus einer gebildeten Familie. Seine Eltern sind Psychiater, seine Schwester Philosophin und Theologin. Und der kleine Hendrik hat schon sehr früh gezeigt, dass er einen eigenen Willen hat. Lesen hielt er zunächst für überflüssig. Wie kamen Sie zu dieser These?
Dass ich gleich mit sowas einsteige. Ich habe damals liebend gerne Comics gelesen, also Lucky Luke, Asterix und Mickey Mouse. Und die habe ich ja auch ohne Lesen verstanden.
Braucht man nicht.
Braucht man dann nicht. Genau. Genauso musste man ja nicht eine Schleife lernen, also Schuhe binden lernen, weil die Schuhe waren damals mit Klettverschluss.
Das heißt, Sie haben sich geweigert, das zu lernen, dieses mühselige Verfahren.
Bis ich dann gemerkt habe, ich brauche es und dann habe ich mich richtig reingekniet.
Was hat dann Ihre Meinung beim Lesen geändert?
Ich hatte die kleine Zauberflöte gesehen im Theater. Die Zauberflöte eben für Kinder. Und ich war total begeistert davon und wollte die gerne selber aufführen. Und habe dann angefangen, mich von Kassettenrekorder zu setzen, um die kleine Zauberflöte abzuschreiben.
Abzuschreiben.
Und abzuschreiben.
Dafür muss man schreiben können.
Ja, dafür muss ich schreiben können.
Sie waren immer sehr musikalisch, wollten eigentlich Musikproduzent werden oder Filmkomponist. Es gibt sogar ein paar Filme mit Ihrer Musik. Warum haben Sie das nicht durchgezogen?
Das ist wirklich eine längere Geschichte. Also ich habe 3 Filme mit Sibylle Wagner gemacht, wo es um Literaturverfilmungen ging, also um große Persönlichkeiten aus der Literatur. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und hätte ich auch gerne weitergemacht. Die Problematik war, dass man einmal Komposition in dem Sinne, also ich wollte Filmmusikkomponist werden, das konnte man damals gar nicht studieren, heutzutage geht das. Das andere Problem war, dass ich kein Klavier spiele. Oder ich habe mir das dann beigebracht, also ich kann kleine Stückchen spielen auf dem Klavier, aber ich bin kein Klavierspieler und das ist eigentlich zwingend notwendig, dass man Klavier spielen kann.
War also das Medizinstudium für Sie nur zweite Wahl?
Nein, ich habe ja dann Musikwissenschaften und BWL angefangen, um Musikproduzent zu werden. Da habe ich aber gemerkt, dass das eigentlich nicht so mein Thema ist, was man in der Musikwissenschaft macht. Und das war mir viel zu trocken. Früher als Kind wollte ich immer Arzt werden und habe ja auch meine Leistungskurse danach gewählt mit Bio und Chemie, um eigentlich Mediziner zu werden.
Sie haben in Deutschland studiert, den Postdoc in den USA gemacht, dann in Afrika das praktische Jahr als Arzt absolviert. Das ist natürlich für jeden Mediziner eine Herausforderung. Unter welchen Bedingungen haben Sie da gearbeitet?
Ja, in Afrika war es schon ziemlich hart zum Teil. Als ich in Südafrika in der Chirurgie gearbeitet hatte, es waren immer 36-Stunden Schichten in der Notaufnahme und das ging ganz schön brutal zu.
Also da weiß man, unter welchen Bedingungen man auch arbeiten kann als Arzt. Die Deutschen haben es schon nicht leicht, aber das ist nochmal eine andere Liga. Ja?
Also das war schon sehr heftig und ich weiß noch, einen Morgen bin ich wach geworden, also man ist dann so am Tisch eingeschlafen und bin wach geworden und habe mich gewundert, was denn das graue Zeug ist, was hier zusammengebürstet wurde von den Helfern, bis mir klar wurde, dass das Blutstaub ist. Also wirklich nur vertrocknetes Blut zusammengekehrt. Ja, ist ein Staubhaufen.
Oh je. Schon in Ihrer Doktorarbeit haben Sie sich ja damals mit AIDS beschäftigt. In Afrika hat diese Krankheit natürlich eine vollkommen andere Dimension als in Europa. War das auch der Grund, warum Sie da arbeiten wollten?
Das sind ja ganz andere Bedingungen als bei uns. Und dieser Fokus auf Infektionserkrankheiten oder auch Impfungen ist dadurch entstanden, dass ich mir überlegt habe, wie kann man vielen Menschen gleichzeitig helfen? Und das wurde natürlich geschärft durch meine Zeit in Afrika.
Hendrik Streeck über seinen Werdegang. Während der Corona-Pandemie ist so manches liegen geblieben auf dem Schreibtisch von Hendrik Streeck. Schon vor 6 Jahren hatte er die Idee für sein neues Buch Unser Immunsystem, wie es Bakterien, Viren und Co. abwehrt und wie wir es stärken. Was fasziniert Sie so an diesem Thema, dass Sie jahrelang schon davon träumen, ein Buch zu schreiben?
Ja, das Immunsystem ist eines der komplexesten Organe, die wir in unserem Körper haben. Und es leistet jeden Tag Schwerstarbeit, uns von Bakterien, Viren, Parasiten und so weiter abzuwehren und gleichzeitig aber nicht unseren Körper anzugreifen. Wenn man sich das mal vorstellt, was da gekämpft wird jeden Tag, ist es einfach enorm faszinierend. Und wir können es eben durch einfache Mittel, also wie zum Beispiel eine Impfung, so fokussieren, dass ein vormals tödliches Virus nicht mehr tödlich ist.
Es beginnt schon bei der Frage, das Buch, wo sitzt denn das Immunsystem überhaupt im Körper?
Ja, und das ist eben das Spannende daran. Es gibt natürlich Hauptorte, wo es sich häufiger finden lässt, also in den Lymphknoten zum Beispiel, in der Milz, im Magen-Darm-Trakt. Aber eigentlich ist das Immunsystem überall. Und wir haben nur sehr, sehr wenige Strukturen im Körper, wo man keine Immunzelle finden kann. Sogar im Gehirn haben wir Teile des Immunsystems.
Sie schreiben, leicht verständlich, gehen aber schon auch tief ins Detail. Also die verschiedenen T-Zellen und B-Zellen, das sind also dann die Soldaten des Abwehrsystems und die Mini-Fabriken, die unsere Antikörper produzieren. Da kann selbst manch ein Medizinstudent was lernen, oder?
Ja, ich hoffe wirklich, dass das ein Buch für jedermann ist, weil es einfach auch einem zeigt, wie wir mit solchen Erregern umgehen und warum eigentlich eine Impfung etwas Positives ist, also etwas Sinnvolles und vor dem man nicht notwendigerweise Angst haben sollte. Also ich hoffe, dass vom Mediziner bis hin zum, ja, Normalbürger, der vorher nicht vom Immunsystem gelernt hat, etwas daraus lernt.
Es gibt viele Zeichnungen in dem Buch, lustige kleine Viren, die Fresszellen sind Monster und das haben Sie tatsächlich alles selbst gemalt?
Ja, darum hat das Buch ja so lange gedauert. Ja.
Ist dann Ihnen ein Comiczeichner verloren gegangen?
Nein, das glaube ich nicht. Aber ich hatte es ja ursprünglich angefangen, 2012 so ein kleines Pixie-Buch zu machen auf Englisch, um das Immunsystem meinem Kind zu erklären und daraus ist das dann entstanden, dass ich solche Zeichnungen aufgenommen
Sie
habe.
Sie zeichnen bestimmt bei langweiligen Meetings heimlich, oder?
Das stimmt. Das mache ich auch. Wir haben so eine große Screen, habe ich in meinem Büro, also wo man auch drauf zeichnen kann. Und da findet man komischerweise ganz viele Vögel.
Also wenn irgendein Doktorand bei Ihnen einen Vortrag hält und der Professor Streeck fängt an zu kritzeln, muss man befürchten, dass er gerade karikiert wird?
Nein, es könnte passieren, dass er im nächsten Buch landet.
Unser Immunsystem, wie es Bakterien, Viren und Co. abwehrt und wie wir es stärken. 3 handsignierte Exemplare gibt es in der nächsten Stunde.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Professor Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Uni Bonn. Geboren am 4. August 1977 und er sagt, geboren am 14. August. Das bezeichnet er gerne als seinen zweiten Geburtstag. Was verbinden Sie mit diesem Datum?
Am 14. August 2000 hatte ich einen schweren Autounfall in Malawi. Wir waren über die Grenze gekommen von Simbabwe nach Malawi und wurden aufgehalten an der Grenze, weil wir ein südafrikanisches Auto hatten. Und dadurch sind wir in die Nacht reingekommen und sind plötzlich frontal gerammt worden von einem Lastwagen, auf dem viele Menschen hinten drauf saßen und insgesamt haben von 15 Menschen nur 4 überlebt.
Oh je. Wie hat sich Ihre Sicht auf das Leben geändert durch diesen Unfall, wenn man sowas erlebt hat? Eigentlich hätte es jetzt vorbei sein können müssen.
Ich saß ja auch von allen am ungeschütztesten. Ich bin auch nach vorne geflogen, aber ich habe glücklicherweise 2 leere Wassertanks mit nach vorne gestoßen und bin zwischen beiden gefangen gewesen. Das waren wie 2 riesen Airbags, die mich aufgehalten haben. Aber komplettes Glück, dass ich diesen Autounfall überlebt habe. Man fängt an natürlich da erstmal enorm euphorisch zu sein, dass man überlebt hat, unheimlich glücklich. Aber dann hatte ich schon so einen kleinen Absturz danach, weil man ganz anders plötzlich auf das Leben blickt, wie schnell es auch vorbei sein kann und wie schnell man von heute auf morgen irgendwie nicht mehr da ist.
Und Sie haben afrikanische Krankenhäuser dann plötzlich als Patient erlebt?
Ja, in der Nacht haben wir Autos angehalten und sind zum General Hospital in Lilongwe gefahren. Die kamen mit blutigen Barren raus, um uns draufzulegen. Und ich habe gesagt, wir bleiben hier nicht. Wir können hier nicht bleiben. Und ich muss wirklich sagen, dass das wie Schutzengel für einen waren, wo der Konsul gekommen ist auf seinem Motorrad. Ich hatte meine Eltern erreicht in Deutschland, die dann mit dem Auswärtigen Amt telefoniert haben und dann dort ich wieder mit meiner Mutter über den Konsul gesprochen habe. Also verrückte Schalte gewesen, aber wäre das Konsulat da nicht da gewesen und hätte uns dann auch in ein Privatkrankenhaus gebracht, weiß ich gar nicht, wie es da weitergegangen wäre.
So schnell kann alles vorbei sein und umso dankbarer ist es, wenn man das überstanden hat dann.
Ja, und vor allem also auch enorm dankbar, dass Deutschland solche Konsulate hat. Damals war nämlich im Gespräch, dieses Konsulat in Lilongwe zu schließen und man merkt als Bürger, wie wichtig sowas plötzlich sein kann.
Dann genießen wir das Leben, spielen den ersten Musikwunsch für Sie. Sie haben sich gewünscht, Mika, Grace Kelly. Warum?
Grace Kelly, finde ich, hat eine unheimliche Energie, dieses Lied. Und das Spannende daran ist, dass Mika das geschrieben hat aus dem kompletten Zorn heraus, weil sein Song abgelehnt wurde, also von der Plattenfirma. Man hört gar nicht, dass er zornig ist, sondern es klingt unheimlich nett. Und es erinnert mich an meine Zeit in Boston. Da war Mika noch recht unbekannt und wir hatten ihn in einem ganz kleinen Konzertsaal gesehen.
Dann denken wir jetzt an dieses Konzert. Mika für Hendrik Streh. Impfen oder nicht, das ist gerade jetzt in dieser Frage der Corona-Pandemie fast schon eine Bekenntnisfrage geworden. Auch diese Frage diskutiert Hendrik Streeck in seinem Buch ganz grundsätzlich. Er überrascht zum Beispiel damit, dass es schon vor 2500 Jahren im alten China sowas Ähnliches gab wie eine Impfung ganz ohne Hightech-Labor. Was hat man denn damals gemacht?
Damals waren die Pocken ein unheimlich gefährlicher Erreger. Ist ja ein Virus und mittlerweile ausgerottet. Und rund 50% der Infizierten sind daran verstorben. Und in China hat man aber gemerkt, dass wenn man die Pusteln, also die Pockenpusteln auskratzt und trocknet und sich gegenseitig in die Nase bläst, dass man dann vor den Pocken geschützt ist. Und das war dann der erste Pockenimpfstoff, denn Pocken wurden auch als Biowaffe benutzt. Man hat nämlich Pockentote über die Stadtmauern geworfen und so versucht, eine Stadt auszurotten.
Das heißt, mit dem gleichen Mittel kann man Menschen heilen und aber auch töten.
Genau, aber die Impfung an sich, also sich mit einer abgeschwächten Version des Erregers in Kontakt zu bringen und das Immunsystem davon lernt, das hatten die Chinesen schon erfunden. Dann kam es in die Türkei und dort wurde das weiterentwickelt, bis dann Edward Jenner auch diese Beobachtung gemacht hat und die moderne Impfstoffforschung entstanden ist.
Aber die Grundidee ist, das Immunsystem soll trainiert werden. Wozu braucht das Immunsystem Hilfe von außen?
Prinzipiell braucht es erstmal keine Hilfe von außen, aber wir haben enorm tödliche Erreger. Damit die nicht so tödlich sind, können wir unserem Immunsystem quasi einen Vorsprung verschaffen, indem wir ihm vorher quasi mal einen Feueralarm durchlaufen lassen, also einen Feuerdrill, dass es genau weiß, was es machen muss, wenn dann mal der echte Erreger reinkommt. Und das ist quasi das Prinzip, dass man einen trockenen Lauf hat damit, also einmal ausprobiert, bevor dann die echte Gefahr kommt.
Und das Immunsystem hat ein Gedächtnis, also das kann sich das merken, oder wie funktioniert das?
Jeder Erreger, mit dem das Immunsystem mal in Kontakt gekommen ist, merkt sich das Immunsystem manchmal besser, manchmal schlechter. Nach der Masernimpfung haben wir eine Halbwertszeit von 3000 Jahre geschätzt. Wir haben noch Antikörper gegen das Masernvirus nach der Impfung, wenn wir schon tot sind.
Okay. Aber was passiert, wenn man das Immunsystem bei diesem Training überfordert? Ist diese Angst berechtigt?
Es gibt eigentlich keine Überforderung vom Immunsystem. Man muss sich das zumindest bei den Impfungen so vorstellen, da wird auf der einen Seite die Handballmannschaft trainiert, auf der anderen Seite die Fußballmannschaft. Die feuern sich vielleicht gegenseitig noch an, aber sie kommen sich nicht in die Quere.
Nun sind in der Corona-Pandemie innerhalb von einem Jahr gleich mehrere Impfstoffe entwickelt worden. Das gilt als großer Erfolg. Die AIDS-Pandemie gibt es jetzt seit 40 Jahren und es gibt bis heute keinen Impfstoff. Woran liegt das denn?
Es hat zum einen mit dem Virus zu tun. Das HIV-Virus ist enorm komplex, hat zum Beispiel ganz wenige Oberflächenstrukturen, wo Antikörper angreifen können. Auf der anderen Seite haben wir einfach auch nicht so viel Geld in die Erforschung eines Impfstoffes bisher gesteckt. Also dort, wo politischer Wille ist, da ist dann meistens auch ein Weg da. In den 37 Jahren Impfstoffforschung gegen HIV gab es bisher erst 8, die in die klinische Phase gekommen sind. Bei Corona waren es ja über 30.
Also wenn man sagt, in Europa ist nur eine Minderheit von der Krankheit AIDS betroffen, also müssen wir da nicht Millionen investieren. Ist das tatsächlich so?
Der Gedanke ist leider zu kurz gegriffen. Wenn man sich überlegt, dass die Behandlung rund $14.000 im Jahr kostet. Das werden dann Summen, die dann pro Jahr sich aufaddieren. Also die müssen ja ein Leben lang therapiert werden. Bei einem Jahr 1,6 Millionen Neuinfizierten sind wir schon bei einer Trilliarde, die wir jedes Jahr zusätzlich an Therapiekosten haben für die, die sich neu infiziert haben.
Also da wäre die Impfung viel billiger.
Da wäre eine Vorabinvestition in einen Impfstoff sehr viel sinnvoller.
Können Sie nachvollziehen, dass diese sehr schnelle Entwicklung des Corona-Impfstoffs bei einem Teil der Bevölkerung eben auch großes Misstrauen auslöst?
Das kann ich nachvollziehen. Man hat ja erstmal Sorge vor so etwas ganz Neuem. Man tut ja auch einem gesunden Menschen etwas an, wo man nicht weiß, was dieser Stoff am Ende bewirkt. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist, nicht zu drängen und sagen, du musst dich jetzt aber impfen lassen, sondern zu erklären, was der Impfstoff macht. Und das kann man gerade bei dem mRNA-Impfstoff so gut erklären und auch so gut die Sorge davor nehmen. Und vielleicht kann man mit dem Buch ein bisschen dazu beitragen.
Professor Hendrik Streeck in HR1. Der HR1 Talk. So, und jetzt wollen wir Hendrik Streeck von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Sie werden staunen, wobei es beim genaueren Hinsehen eigentlich auch ganz gut zu ihm passt, finde ich. Unser Überraschungsgast in Frankfurt kann uns aufklären. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast.
Guten Morgen, hallo.
So schnell kann er Sie nicht erkennen. Wann haben Sie sich zuletzt gesehen?
Das ist einige Wochen her. Wir haben uns eigentlich nur einmal gesehen.
Dann helfe ich ein bisschen. Das ist der Herrenausstatter Stefan Görner am Telefon.
Ach, hallo.
Hallo.
Denn Sie bringen Professor Hendrik Streeck demnächst tatsächlich auf den Laufsteg. Kein Witz. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Ja, ich bin Herrenausstatter in Frankfurt. Wir machen eine Fotokampagne, die nennt sich Kleider machen Leute. Und da werden Menschen fotografiert, die normalerweise am Arbeitsplatz keinen Anzug tragen, aber Berufe ausüben, die in unserer Gesellschaft zu wenig Anerkennung und Respekt für ihre Arbeit erhalten. Die haben wir jetzt im vergangenen Jahr so ein bisschen Corona-fokussiert ausgewählt. Also wir haben die Menschen ausgewählt, die Berufe ausüben, die während der Pandemie besonders viel geleistet haben oder, wenn man so ausdrücken möchte, auch besonders viel gelitten haben, weil sie eben nicht arbeiten durften. Und die werden präsentiert im Rahmen einer großen Charity-Gala hier in Frankfurt am 22. Januar kommenden Jahres. Und diese Gala wird eröffnet von 5 bekannten Menschen, von 5 Prominenten, die im Maßanzug oder in Maßanzügen mit auf dem Catwalk laufen. Und da hatte ich mir überlegt, wenn wir jetzt die sogenannten Corona-Helden dort laufen lassen in unseren Anzügen, dann brauchen wir eigentlich auch einen prominenten Menschen, der mit dem Thema vielleicht ein bisschen assoziiert ist. Und da ist mir der Herr Streeck eingefallen. Das ist die Story dahinter.
Und haben Sie denn schon Maß genommen für den Anzug?
Maße haben wir genommen. Ich war vor einigen Wochen, das war eben das erste und bisher einzige Mal, wo wir uns gesehen haben, in Bonn, habe ihn vermessen. Wir haben die Stoffe ausgewählt und die werden mittlerweile zu Anzügen verarbeitet.
Glauben Sie denn, Professor Streeck hat Modelqualitäten?
Er hat tatsächlich Modelqualitäten, weil er auch das schon mal gemacht hat. Hat er mir ja erzählt. Er hat ja schon mal mit Markus Schenkenberg, glaube ich, zusammengemodelt.
Nein, wirklich?
Ja, aber lange ist es her.
Das müssen Sie erzählen. Wieso haben Sie mit als Student oder was mit Markus Schenkenberg, also ein super Topmodel?
Also ich habe in der Tat während meiner Studienzeit mir ein bisschen extra Taschengeld verdient, indem ich gemodelt habe. Und einen Laufsteg war auch Markus Schenkenberg auf dem Laufsteg. Und da haben wir uns hinter der Bühne einmal unterhalten.
Ja. Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil Markus Schenkenberg tatsächlich bei unserer letzten Gala in 2019 auch mit am Start war.
Freuen Sie sich auf diesen Auftritt auf dem Catwalk?
Ja, ist total ungewohnt. Also auch wenn man das vor Jahrzehnten mal gemacht hat. Meine erste Reaktion war ja eigentlich auf die Anfrage nein, weil das bin ich ja nicht mehr, also dass ich sowas mache. Aber als ich dann kapiert habe, dass es eine Charity-Gala ist und auch Corona, da kann man ja gar nicht nein sagen.
Aber so ein kleines bisschen Rampensau steckt auch in Ihnen drin oder ist es Ihnen eher, müssen Sie sich überwinden, um sowas dann zu machen?
Ich würde nicht sagen, dass ich keine nicht nicht eine Rampensau bin.
Das war jetzt die doppelte Verneinung.
Okay. Genau, aber ich glaube, da gibt es ja einen Unterschied, ob man jetzt mit seiner Expertise über die Sache redet oder aber jetzt wirklich nur ein Anschauungsobjekt ist. Und da bin ich dann doch eher verunsichert. Klar.
Stefan Görner, Herrenausstatter aus Frankfurt. Ich bin mal gespannt, wie das dann laufen wird im Januar.
Das wird ganz ehrlich super werden.
Herzlichen Dank, dass Sie uns von dieser Seite von Professor Streeck erzählt haben. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke.
Daher ein Talk, gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Professor Hendrik Streeck, der auch manchmal auf dem Laufsteg ist.
HR1 Talk.
Professor Hendrik Streeck ist unser Gast, Direktor des Institutes für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn. Eine der wichtigsten Stimmen in dieser Corona-Zeit. Sie haben mal in einem Interview gesagt, wir erleben nicht nur eine Pandemie, sondern auch eine Infodemie. Was meinen Sie damit?
Ja, ich meine damit, dass wir es ja noch nie erlebt haben in der Menschheitsgeschichte, wie viele Informationen jeden Tag zu Corona auf uns niederprasseln und zum Teil der Bürger in meinen Augen überfordert ist, die echten Nachrichten oder die wirklich fundierten Nachrichten von Vermutungen zu trennen. Das kann man ja als Laie fast gar nicht. Und zusätzlich haben wir in der Wissenschaft ja auch das Problem, es kommen ja die sogenannten Vorabveröffentlichungen, die Preprints heraus. Und wir müssen gleichzeitig auch noch entscheiden, wie wichtig jetzt eigentlich diese Veröffentlichung ist, ohne dass sie schon mal begutachtet wurde. Und gerade am Anfang der Corona-Pandemie haben wir ja sehr viele Bilder gesehen, die ja auch eindrücklich gezeigt haben, wie schlimm einige Verläufe sind. Die Menschen sind in China umgekippt, dass das zum Teil gar nicht stimmte. Das hat man erst im Nachhinein gesehen, hat aber, glaube ich, jeden Menschen weltweit sehr geprägt.
Und wie man mit dieser Unsicherheit umgeht und wie man es lernt, solche Sachen sich einzuordnen, darüber reden wir auch in dieser Stunde. Vorher aber kommt gleich der HR1-Fragebogen. Die Wissenschaft ist stets um Exaktheit bemüht. Oft hilft sie sich auch mit solchen Fragebogen, also kennt sich Hendrik Streeck damit aus. Hier kommt der HR1-Fragebogen. Mein schönstes Privileg als Wissenschaftler ist,
selber zu entscheiden, woran ich arbeite.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ein halbes Pfund Butter, das ist
Die normale Packung.
Das hängt davon ab, wo man einkauft und welche Butter, aber rund 1,50 Euro.
Zuletzt geklaut habe ich.
Also als Student bestimmt, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern.
Wir müssen jetzt nicht jedes Bier in der Tanke. Ja. Ja. Mein Lieblingsessen.
Interessanterweise wirklich Spaghetti Bolognese. Hat sich nie geändert.
Seit der Kindheit schon?
Seit der Kindheit mein Lieblingsessen.
Am meisten auf die Palme bringt mich.
Angelogen zu werden.
Glück bedeutet für mich.
Gemeinsame Stunden in Ruhe zu verbringen, ohne irgendeinen Zeitdruck.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
andere Meinung aushalten zu können.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Andrew Lloyd Webber. Ich bin ja ein heimlicher Musical-Fan und auch wenn ich seine Musicals jetzt nicht meine Lieblingsmusicals sind, würde ich mich gerne mal mit ihm unterhalten. Ich glaube, der hat sehr viel zu erzählen. Das ist ein spannender Charakter.
Der Glaube.
Ich glaube, dass der Glaube schon für Menschen etwas Wichtiges ist. Ich bin ja zwar nicht in der Kirche, aber ich glaube schon.
Treue.
Ist mir unheimlich wichtig.
Joshua Kimmich.
Der tut mir ehrlich gesagt leid, weil die Diskussion, ob jemand sich impfen lassen will oder nicht, jedem seine eigene Entscheidung sein sollte. Er wirkt auf mich wie ein recht differenzierter Mensch und glaube, beschäftigt sich schon sehr damit, dass das jetzt über seinem Kopf entbrannt ist. Also diese heftige Diskussion finde ich nicht nachvollziehbar.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Unten rechts ist leer.
Kommen da noch Bücher hin oder haben Sie keine Zeit mehr für Bücher zu Hause?
Nein, da kommen noch Bücher hin. Aber unten rechts ist in der Tat leer.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Hendrik Streeck. Vielen Dank. Nie waren Virologen so gefragt wie heute. Die Pandemie hat uns alle verunsichert und wir wollen nun von den Fachleuten wissen, wie kommen wir da eigentlich schnell wieder raus. Doch die Wissenschaftler selbst sind sich nicht einig. Hendrik Streeck zum Beispiel wurde ja oft dargestellt als der Gegenspieler von Christian Drosten, weil er in manchen Punkten einen anderen Standpunkt vertrat. Zum Beispiel den harten Shutdown, den sah er kritisch. Er forderte früh eine andere Strategie in Altenheim, einiges mehr. Wie bewerten Sie diese Diskussion mit etwas Abstand?
Ich finde es eigentlich misslich, dass wir in eine Phase reingekommen sind, wo es plötzlich hieß, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Hätten wir das gemacht, hätten wir das gemacht. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Ich habe mir oft gewünscht und das auch öfter öffentlich geäußert, dass wir eigentlich ein Expertengremium haben oder brauchen, dass wir einen Pandemierat brauchen, wo eben diese ganzen verschiedenen Stimmen zusammengeführt werden und ja ausdiskutiert werden und wir von der Kakophonie aber in der öffentlichen Meinungsäußerung wegkommen, sondern wir alle mit einer Stimme sprechen. Und das ist bisher nicht erfolgt, aber ich finde das wirklich entscheidend, weil es geht ja nicht nur um virologische Fragen, es geht ja auch um soziologische, psychologische Fragen und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Lehre, die wir aus dieser Pandemie ziehen sollten, dass wir so ein Gremium haben.
Ein fächerübergreifendes Gremium, nicht nur Virologen, weil auch Psychologen und andere wichtige Beiträge leisten zu diesem Thema.
Ganz genau. Also ich denke, viele Fragen, die an die Virologen ja gestellt werden, sind im Grunde keine virologischen Fragen. Die kann man vielleicht noch als Mediziner beantworten. Aber gerade zu den Kollateralschäden von bestimmten Maßnahmen, da kann ein Virologe eigentlich gar nicht viel zu sagen.
Mhm. Und selbst die sind sich ja nicht einig gewesen in den letzten Monaten. Und dann hat man eben bei den Laien das Gefühl, ja scheiße, was ist denn jetzt los? Man will Orientierung haben von den Fachleuten und die streiten sich.
Ja, und da wäre es gut gewesen, dass man die Stimmen zusammenführt und dann mit einem Sprecher vermittelt. Das ist ja kein Ersatzgremium zum Parlament, sondern ein beratendes Gremium zur Politik. Was die Politik dann am Ende entscheidet, ist ja dann nochmal auch eine andere Frage.
Hatten Sie manchmal das Gefühl, jetzt will mich die falsche Seite vor den Wagen spannen?
Ja, das hatte ich 2-3 Mal das Gefühl und habe dann aber auch sehr deutlich in Interviews mal dagegen gehalten. Zum Beispiel ganz am Anfang der Pandemie waren ja einige Querdenker, die mich zitiert haben und dann habe ich in einem Radiointerview und in einem Beitrag dann die Thesen der Querdenker widerlegt.
Können Sie nachvollziehen, dass das auch dazu führt, dass manche Leute sagen, lass mich mit diesem Thema einfach in Ruhe, ich will das alles nicht mehr hören?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich würde mir wünschen, dass in die Corona-Debatte mehr Ruhe und Sachlichkeit reinkommt. Es ist vollkommen in Ordnung, unterschiedliche Meinungen zu haben oder unterschiedliche Ansichten. Die sollten sich ja nicht widersprechen, sondern am Ende eigentlich ja eine gute Entscheidung herbeiführen.
Wenn Christian Drosten mit dem Gesundheitsminister in die Bundespressekonferenz ging, dann fanden das alle in Ordnung. Aber als Sie in Nordrhein-Westfalen mit Armin Laschet eine Pressekonferenz gegeben haben, kam der Vorwurf, der Wissenschaftler lässt sich politisch instrumentalisieren. Woran lag das?
Erstaunlich, nicht? Also das habe ich mich auch ein paar Mal gefragt, weil es ja war ja nicht nur Christian Drosten mit Jens Spahn in der Pressekonferenz, sondern es war ja auch Michael Hölscher mit Markus Söder fast zeitgleich in der Pressekonferenz. Warum mir und Armin Laschet eine Politisierung ja der Pandemie?
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Nein, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es hat zum Teil leider damit zu tun, dass Armin Laschet ja schon sehr früh politisch angegangen wurde.
Mhm. Wie viel Nähe und wie viel Distanz sollte die Wissenschaft zur Politik haben in solchen Dingen?
In meinen Augen sollte die Wissenschaft beratend sein, aber nicht in einen Aktivismus verfallen. Wir haben das ein paar Mal in der Pandemie gesehen, dass wirklich lautstarke Forderungen gewesen sind, die dann ja auch mit Unterschriftenlisten und so verteilt wurden. Ich sehe da nicht die Aufgabe der Wissenschaft, sondern die Wissenschaft muss hier wirklich beratend sein und idealerweise verschiedene Standpunkte gegeneinander abwägen.
Hendrik Strick in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und dem Virologen Professor Hendrik Streeck. Wie viele Follower haben Sie noch auf Twitter?
Ich glaube rund 120.000. Ich bin nicht so mehr auf Twitter aktiv, weil ich gemerkt habe, wie asozial die sozialen Medien sein können. Und das tue ich mir eigentlich nicht mehr an.
Es gab sogar mal einen Hashtag Sterben mit Streeck. Hat Sie das verletzt?
Ja, übel fand ich das. Da gab es so einige Anfeindungen auf Twitter. Ich habe mich am Anfang nicht gewehrt. Im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, war das ein Fehler. Ich verstehe, warum ich das gemacht habe, aber ich glaube, man hätte da sehr viel härter auch gegenhalten müssen.
Jetzt spielen wir den nächsten Musikwunsch für Sie. The Greatest Showman, ha. This is me. Und da strahlt er. Warum?
Ich liebe Musical, ne? Das ist ein tolles Musical, muss ich sagen.
Für Hendrik Strick. Das menschliche Immunsystem ist ein faszinierendes, komplexes Gebilde. Man kann es mit Impfungen auf Trab bringen, aber auch mit ganz natürlichen Mittelchen. Und auch damit beschäftigt sich Hendrik Streeck in seinem neuen Buch. Bei solchen Dingen weiß man ja nie, was ist jetzt eigentlich Mythos und wo ist wirklich was dran. Also zum Beispiel sagte meine Oma schon, Jungchen, wenn du krank bist, musst du Hühnersuppe essen, die bringt dich schnell wieder auf die Beine. Hatte sie recht?
Ja, da hat sie zum Teil natürlich recht. Also in Hühnersuppe ist in der Tat oder sind in der Tat viele Bestandteile drin, die gut und unterstützend fürs Immunsystem sind. Von den Vitaminen, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, aber auch zum Beispiel Proteinbestandteile, die unser Körper braucht, um Antikörper zu formen.
Viele Menschen nehmen bei Erkältungen Echinazin-Präparate oder Umkaluabo und solches. Was machen diese Wirkstoffe mit dem Immunsystem?
Ja, leider ist bei Echinazin bisher nicht nachgewiesen worden, dass es einen positiven Effekt auf das Immunsystem hatte. Also es gibt viele Studien, die durchgeführt wurden, auch also sogenannte randomisierte Studien, also Placebo kontrolliert, und es war nie besser als Placebo.
Tatsächlich?
Ja, aber interessant ist ja, dass sogar die amerikanischen Ureinwohner auf Echinazin geschworen haben früher, also sich daraus ihren Saft gemacht haben. Aber die Wirkung ist, wie gesagt, nie nachgewiesen worden.
Ist das ein Fehler von Echinazin oder von den Untersuchungen?
Also ich glaube, zumindest in der derzeitigen Aufbereitung, wie es verwendet wird, kann man ziemlich sicher sagen, dass es keinen Effekt hat.
Heutzutage schwören viele Menschen auf homöopathische Mittel, die Zuckerkügelchen. Haben Sie das mal probiert?
Ich habe selber noch nie ein homöopathisches Mittel genommen, weil auch dort nicht bewiesen wurde bisher, dass sie irgendeine Wirkung haben.
Aber wer heilt, hat recht. Und es gibt sehr viele Menschen, die sagen, es hilft ihnen.
Wir nennen das den Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt kann unheimlich stark sein. Wenn ich kurz ausholen kann, es gibt Studien, die da eindrücklich gezeigt haben, dass homöopathische Mittel zum Teil besser wirken können als ein herkömmliches Schmerzmittel. Aber es wurde eben auch etwas komplett Irrelevantes gegeben, also wirklich nur Zucker, und es hatte auch einen Effekt.
Vitamine sind wichtig, haben Sie gerade gesagt, aber von Multivitaminpräparaten halten Sie gar nichts?
Ja, wenn man einen Vitaminmangel hat, wie zum Beispiel in unserem Breiten häufiger Vitamin D, dann wird das durch einen Hausarzt oder durch einen Arzt diagnostiziert und sollte ersetzt werden, natürlich. Bei Multivitamintabletten ist das nicht der Fall. Also da ist meistens, nehmen wir durch unsere Ernährung genügend Vitamine auf, sodass wir eigentlich nur teuren Urin produzieren.
Also das bringt überhaupt nichts? Also selbst teure Multivitamintabletten bringt nichts?
Man kann sogar an Multivitamin überdosieren, also an einigen Vitaminen überdosieren, und das ist dann sogar schädlich.
Stattdessen empfehlen Sie auch in dem Buch schlicht und einfach die gute alte heiße Zitrone, heißes Wasser mit Zitrone.
Ja, und das hat eben zum einen den Effekt, dass man das Vitamin C der Zitrone aufnimmt, zum anderen aber auch die Säure und die Wärme unsere Schleimhäute anregt, mehr Speicher und Sekret zu bilden, die viele Bestandteile haben, die antiviral und antibakteriell sind, und zum anderen auch natürlich diese Krypten, die wir hinten im Rachen haben, dann auch nochmal besser durchspülen.
Ich hatte immer Sorge, dass dann das Vitamin C kaputt geht, wenn man es in heißes Wasser tut.
Es ist auch zum Teil so, dass die Ascorbinsäure, die ja das Vitamin C ist, durch Wärme eher auch mal zerfallen kann, aber da ist so viel Vitamin C drin in einer heißen Zitrone, dass das nebensächlich ist.
Was machen Sie, wenn der Hals kratzt?
Dann mache ich mir wirklich eine heiße Zitrone oder einen Ingwertee.
Ingwertee ist auch gut. Was ist das Gute an Ingwertee?
Ja, in Ingwertee sind diese Schadstoffe, also die Wärme erzeugendes Gingerol, was den Speichelfluss anregt und man dadurch die antibakteriellen, antiviralen Mittel im Mund erhöht und dabei auch ja, Bakterien einfach mal ausspült.
Unser Immunsystem, wie es Bakterien, Viren und Co. abwehrt und wie wir es stärken. 3 handsignierte Exemplare des Buches von Hendrik Streeck bringen wir jetzt unter das Volk. Quizfrage: Mit welchem Topmodel stand er denn schon mal auf dem Laufsteg? Jetzt schlägt er die Hände über den Kopf zusammen. Es ist ihm doch ein kleines bisschen peinlich. Trotzdem, mit welchem Topmodel stand er als Student in seiner unschuldigen Zeit schon mal auf dem Laufsteg? 0800 155 4x die 1. 0800 155 4x die 1 oder bei uns im Netz auf hr1.de. Schauen wir zum Schluss nochmal auf die kommenden Monate. 2 Drittel der Bevölkerung ist geimpft. ein Drittel nicht. Die Bundesregierung will die sogenannte epidemische Notlage Ende des Monats auslaufen lassen, aber Krankenhausärzte schlagen Alarm, die Intensivstationen könnten bald wieder überlastet werden. Wieder so eine Verwirrung, Professor Streeck. Da fragen sich Leute wieder, was denn nun?
Ja, beides ist im Grunde nicht widersprüchlich zueinander. Die epidemische Lage nationaler Tragweite wurde eingeführt, damit das Bundesgesundheitsministerium mehr Rechte hat, um schnell Verordnungen zu ergreifen. Das war in der akuten Phase wirklich notwendig. Die Pandemie ist aber nicht vorbei, aber mittlerweile können auch die Parlamente sehr gut diese Entscheidung treffen, weil zum Beispiel nicht alle Abgeordneten krank werden mehr, was am Anfang eine echte Befürchtung gewesen ist, sodass das eigentlich diese Verordnung zurück in die Hände der Parlamente gehört, wo es in einer Demokratie hingehört.
Das ist also eine juristische Konstruktion, in der nicht gesagt wird, die Pandemie ist vorbei.
Ganz genau. Und wir müssen alle damit rechnen, dass wir enorm hohe Fallzahlen im Herbst und Winter bekommen. Es ist daher ratsam, sich impfen zu lassen und sich selber vor dem Virus zu schützen. Auch die Warnungen der Intensivmediziner müssen wir ernst nehmen. Man kann hoffen, dass es dann zum Sommer, also zum nächsten Frühjahr, dann wieder ruhiger wird.
Sie glauben, im Frühjahr ist das alles vorbei?
Na, es wird ja in dem Sinne nicht vorbei sein, dass das Virus plötzlich weg ist. Wir werden auch nächsten Herbst und Winter, also 2022, mit Corona immer noch zu tun haben. Aber wir haben diese typische Saisonalität, dass zum Frühjahr eben die Fallzahlen runtergehen. Und ich glaube, wir werden immer besser schaffen, damit umzugehen. Wir werden eine Grundimmunität in der Bevölkerung haben, sodass wir es irgendwann hoffentlich oder relativ bald ignorieren werden.
Und das sehen wir uns alle herbei und Sie natürlich doppelt, weil Sie sich endlich wieder anderen Themen widmen können.
Ja, also aber das machen wir ja im Moment auch schon. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass diese Aufmerksamkeit von oder auf Corona langsam nachlässt.
Wenn Sie das Thema abhaken können, weil es wissenschaftlich alles Wichtige dazu gesagt ist, welche große Forschungsfrage würden Sie gerne in Ihrer Laufbahn unbedingt noch klären?
Na, ich hänge ja zum einen sehr daran, dass ich davon überzeugt bin, dass wir einen HIV-Impfstoff finden können. Zum anderen glaube ich, dass es eine ganze Reihe von Erkrankungen, die wir haben, ob jetzt neurologische Herzerkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, zum Teil virologisch bedingt sind. Da würden wir gerne ein bisschen mehr Energie drauf setzen in meinem Institut.
Und wann kommt der AIDS-Impfstoff dann?
Das kann man überhaupt nicht vorhersagen. Der letzte HIV-Impfstoff, der getestet wurde, wurde dieses Jahr zu Ende gebracht und hat eine magere Effektivität von 25% gezeigt. Also einer von vier war geschützt und ist damit gefloppt.
Damit kann man es auch lassen. Professor Hendrik Streeck, herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Oh Gott. Was ich gerade weiß. Mhm. Was hätten Sie denn gerne?
Wissen Sie vieles?
Ja. Wie viel Zeit habe ich?
So viel Sie wollen.
Ich überlege gerade, mache ich jetzt Erlkönig, der Zauberlehrling oder
Angeber. So viel, also das haben Sie alles drauf? Mhm. Aus der guten
Schulzeit, ja. Mhm. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er hält ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so Angst, bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Krone und Schweif. Mein Sohn, es ist dein Nebelstreif.
Das kann er auswendig.
Septembermorgen. Im Nebel ruht noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wie der Schleier fällt, herbstkräftig die gedämpfte Welt im warmen Golde fließen.
Also da kommt dann schon auch die klassische Bildung wieder durch. Haben Sie das zu Hause gelernt?
Nee, das ist alles wirklich Schulzeit.
Hendrik Streeck, damit gehen wir in den Sonntag. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es als Podcast auf hr1.de und natürlich auch in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.
HR1, genau meins.